Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das ein Hellbruch?
Ich sag mal so, wer diese Folge hier heute sich anhört, dem sei vorweg ein kleiner Disclaimer geschickt. 50% dieses Podcasts sind sturzbetrunken und die anderen 50% sorgen dafür, dass wir trotzdem hier das Niveau halten oder andersrum. Mein Name ist Nico Backspin, das ist Schön und Neuer Fußball. Und Tommy, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wann ist dir das letzte Mal etwas im E-Mail-Verkehr passiert, was du lieber vermieden hättest?
Ja, heute Vormittag, würde ich sagen. Einspruch, euer Ehren, Suggestivfrage. Ja?
So,
so möchte ich sagen. Übrigens, bevor ich diese Frage beantworte, wer die 50% sind, die sturzbetrunken sind, das werden wir natürlich niemals auflösen. Wir hoffen, dass ihr das am Ende der Folge dann identifizieren könnt. Kommentiert es gerne.
Das ist relativ selbsterklärend.
Ja, relativ
selbsterklärend. Ich würd auch sagen, es braucht keine Antwort auf die Frage, denn alles Weitere würde die Menschheit da draußen nur verunsichern, Tommy.
Ja,
aber Konstantin, wenn du so in so eine Sendung hier reingehst und denkst, ja, du bist so ein bisschen vorbereitet auf die Formate, welches Thema, ohne es zu spoilern, freut dich heute am meisten? Weil du bist ja so der Emotionsloseste von allen hier. Du bist ja Fakten, du bist ja Journalismus, du bist ja investigativ, du bist ja quasi das Rechercheherz hier. Gibt es trotzdem etwas, auf das du dich emotional freust in dieser Folge?
Ich bin bekannt für meine Emotionslosigkeit bei vielen, ja. Ja, total. Das ist mein Markenzeichen, emotionslos zu sein. Ich freue mich auf Kneipendiskussion nachher.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das zustande kommt. Dann hatte ich auf jeden Fall auch was vor, aber das machen wir gleich. Auch Kai Rippe ist am Start und die wichtige Frage, die ich ja nicht hatte, warst du die ersten 12 Minuten still am Wochenende?
Nein.
Du hast quasi den Fanboykott nicht mitgemacht. Warst du in Leipzig in der Kurve oder?
Nee, war ich leider nicht. Aber ich habe, also soll ich die ersten 12 Minuten in diesem Podcast still sein?
Ja, voll.
Also, aus Prozess. Fanprotest.
Gerne.
Ich glaube,
lass doch alle die ersten 12 Minuten still sein. Das wäre eigentlich ganz witzig.
Nee, aber eigentlich habe ich, also wir haben ja, das muss man ja sagen, in der Vergangenheit immer großes Thema, bam, wir haben dieses Mal natürlich wieder ein Potpourri der guten Laune dabei. Und eigentlich hatte ich mir skriptmäßig etwas überlegt und da will ich eigentlich auch hin. Aber ich weiß gar nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Ich mache es trotzdem und fange damit an, auch wenn die anderen Dinge noch kommen. Denn Tommy, in der Cross-Promotion, die wir ja hier machen, quasi in der Liaison mit anderen Formaten, ich habe ungefähr 120 Podcast-Formate, die ich hier einweben könnte. Ein paar davon mit Konstantin mache ich nicht. Aber du hast ja auch einen, ne? Da geht es um die Hertha. Das Ding rennt ja auch wie verrückt. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste ist, das so ein Vehikel, mit dem man irgendwann auch den Verein von innen übernehmen kann?
Ja, das ist der Plan. Auf jeden Fall. Also du hast das natürlich ein bisschen falsch anmoderiert. Also ich habe nicht einen Hertha-Podcast, ich habe den Hertha-Podcast schlechthin. Vorwärts Westend, schaltet gerne allein, das mache ich mit meinem guten Freund Lukas Vogelsang zusammen. Jede Woche sprechen wir über Hertha, im Grunde ja eigentlich dasselbe, was ich auch hier tue. Zweitverwertung, könnte man sozusagen sagen.
Nur mit dem Unterschied, dass hier quasi immer so bissig von der Seite kommt und ihr euch nicht gegenseitig den Bauch pinselt, wie es dort tut. Aber was man da halt braucht, ist, wenn man damit eine Herrschaft übernehmen möchte, ihr habt doch auch mal überlegt, eine Vorwest-Westend-Kneipe zu eröffnen, oder?
Absolut,
steht der Plan noch?
Ja, also ich hatte tatsächlich sogar auch meine Immobilie im Blick und habe dort mit dem Besitzer gesprochen. Also so eine richtig schöne Charlottenburger Kneipe, so eine Eckkneipe in der Krummenstraße, also quasi auch auf dem Weg zum Stadion, wenn man aus der Stadtmitte kommt. Und irgendwie hat er sich einfach dann nicht mehr zurückgemeldet. Wir hatten den ersten Kontakt und ich war wirklich guter Dinge. Ich wollte diese Kneipe übernehmen und ich wollte eine Kneipe machen. Alleine schon für den Fakt, dass wenn ich in die Kneipe komme, dass ich dort kein Geld zahlen muss. Auch wenn das, ich weiß, eine Milchmädchenrechnung ist, weil ich muss ja das Bier irgendwann mal kaufen. Aber das war mein großer Traum, eine Kneipe zu betreiben. Tatsächlich eins der Dinge, die ich halt nicht wirklich beachte, wie zeige ich dort eigentlich Spiele und zwar zu einem bezahlbaren Preis. Darauf wolltest du hinaus, oder Nico?
Da stecken hier gleich zwei Themen drin. Erstmal wollte ich ja ins Grundsätzliche, quasi in dieses Gefühl, Kai, du als jemand, der ja nun mal hier dann vielleicht quasi eigentlich Vertreter des bösen Kapitalismus im Fußball ist, aber eigentlich im Herzen ein Liebhaber der Fußballromantik. Wie viel Zeit hast du in deinem Leben in Fußballkneipen verbracht?
Viel. Fairerweise war es, glaube ich, in den Studentenjahren oder bis zu den Studentenjahren etwas mehr. Inzwischen gucke ich die meisten Werder-Spieler eigentlich zu Hause, aber ich habe die Fußballkneipe schon sehr, sehr lieb gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Damals war das alles aber auch noch ein bisschen einfacher mit den Abos.
Wir haben beide schon versucht, hier einzuleiten ins Nebenthema. Schönen Dank,
Brückenbauer.
Dass ihr
das. Ja, schön, dass ihr die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen inzwischen übrigens auch, wer die 50% sind, die hackedicht sind.
Ja, das haben wir schon geklärt. Aber ich glaube, die 50%, die hackedichter werden noch, die müssen eigentlich auch nochmal einen Shoutout zu einem neuen Partner von Schöner Neuer Fußball geben.
So,
das ist total richtig.
Das machen wir. Pass mal auf, Kai. Erstmal Disclaimer, was wir noch gar nicht besprochen haben. Die 50% charakterisieren sich vor allem nicht darüber, dass sie schon Bier getrunken haben, sondern dass sie im selben Raum sind. Ja, also das ist ja ein bisschen auch ein Novum bei uns. Kai und ich sitzen im selben Raum. Ja, ich habe es schon gesagt. Kai und ich sitzen zusammen im Raum und wir haben heute erstmals in der Geschichte von Schöner Neuer Fußball einen Partner.
Genau. Ja. Und zwar handelt es sich um Rehakles, den neuen Uso aus Bremen. Also ihr könnt ihn alle bestellen unter www.rehakles-uso.de von meinem treuen Freund Tore Fegenreher. Shoutout an die Werder-Bubble. Rehakles Uso verkörpert die perfekte Harmonie zwischen griechischer Tradition und deutscher Präzision. Also ein absolutes Qualitätsgetränk, was ich jedem wärmstens ans Herz lege. Trinkt ihn auf Zimmertemperatur, Rehakles Uso. Mal gucken, ob wir sogar Nico Beckspin dafür nochmal reaktivieren können, dass er seine alkoholische Karriere nochmal irgendwie an den Start bringt. Also das liegt auch an euch, liebe Community. Also wenn wir Zuspruch von euch bekommen, also ich sag mal, für 10 Likes trinkt Nico auf jeden Fall noch einen Uso.
Auf gar keinen Fall, ich mache mir jetzt direkt einen auf.
So. Also
mein genau, Uso habe ich geöffnet.
Den gibt es auch mit Kohlensäure.
Aber mein Spaß Uso beiseite. Also das ist wirklich ein Spitzengetränk. Also das ich wirklich jedem Liebhaber mal einmal kurz ans Herz legen möchte. Bestellt euch den und ihr werdet es nicht bereuen. Nee. Also mit Reminiszenz an die 2004er Griechenmannschaft, die wir natürlich noch den ganzen Podcast besprechen werden. Aber
Kai, lass uns doch mal raus aus der grauen Theorie, weil es wäre ja nicht.
Ihr seid doch Männer der Praxis, ne?
Ich wollte gerade sagen, immerhin hat dein lieber Kumpel Tore ja 40.000 Euro bezahlt, um in diesem Podcast stattzufinden.
Ja, das Geld reden wir nicht, Tommy. Du hast schon wieder was fälschlich in die E-Mail reingepackt.
Das ist ungefähr der Wert eines Paddleplatzes.
Also, das ist schon wieder das Problem. Du packst zu viel in die E-Mails.
Kai, ich würde uns jetzt mal zwei einschenken. Ja. Und auch hier ein kleiner Disclaimer: Es sind nicht die ersten zwei heute, aber. Das soll euch ja überhaupt gar nichts angehen. Kai wollte mir übrigens vorhin ernsthaft erzählen, dass man den genießen muss und nicht runterschütten soll. Das ist ja kein Whisky, das ist ja Uso, Kai. Genau. Was machst du so?
Uso stürzt man, das weiß ja sogar ich.
Ja, wirklich, ne? So, hier.
Wunderbar.
Kai, auf unseren lieben Freund Tore. Tut es uns gleich, kauft diesen wunderbaren, dieses wunderbare griechische Aperitif, wie es heißt, mit 37,5%. Willst du mich verarschen?
Wir trinken auf
Otto. Und er knockt sich auch noch selber aus.
Legendären Run 2004, der wirklich outstanding
ist. Prost, ihr Lieben. Und jetzt wollen wir weniger dem Alkohol frönen, sondern den fußballerischen Themen. Prost.
Eine Frage, Konstantin, die wir auf jeden Fall einmal klären müssen. Du bist ja jemand, der was das Live-Business angeht, am umtriebigsten bist von uns dreien. Wie viele Abos brauche ich, um dir im Moment zu folgen? Wenn ich alles, was du beruflich machst, folge, wie viele Abos brauche ich gerade?
Gute Frage. Also brauchst eins, zwei,
gute Nerven drei. Brauchst du vor allem dann.
Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, solange er nachzählt, muss ich sagen, es ist ganz angenehm. Ich gucke immer sonntags DAZN, Endzone, gucke immer die Konferenz und irgendwann höre ich auf einmal immer die Stimme von meinem lieben, guten alten Freund Konstantin, wie er Touchdown in Cincinnati ruft.
Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Nico, kennst du dieses Meme von Leonardo DiCaprio, wo er so schnipst und auf den Fernseher zeigt? Kennst du das? Das ist so, den kenne ich, das ist doch der Konstantin. Ja, ja.
Ja. Also so, ich habe gerade nachgezählt, also mindestens 4 Abos, eher 5.
Crazy. Und wie viel davon ist Fußball?
3. Also minus OnlyFans.
Ach, so minus OnlyFans. Dann sind es nur 4, nicht 5.
Ist, okay. ist ja aber schon eine Problematik, weil da ist ja noch, das ist ja nicht nur Fußball, um den es da geht, sondern um alles andere. Aber Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht und ich glaube, Tommy, bei Kai bin ich mir gar nicht so sicher, aber wir beide sind wahrscheinlich schon die Typen, wir haben jedes fucking Abo, das es gibt, einfach nur, weil es uns irgendwo angeboten wird und wir uns denken, ach, kannst bestimmt gebrauchen, dieses Paramount Plus Abo. Jetzt sind wir die Gewinner, ne?
So.
Oder?
Ich habe ja Paramount Plus irgendwann mal, warte mal, ich kann dir genau sagen, warum. Ich habe The Lioness geguckt, erste Staffel auf Netflix und das hat mich so geflasht. Dann habe ich gegoogelt, zweite Staffel und dann stand da Paramount Plus. Und habe ich gesagt, ja, say no more. Also bevor ich Paramount Plus aussprechen konnte, hatte ich das abonniert. Und jetzt bin ich natürlich der große Gewinner, weil ich dann nämlich was in Zukunft schauen kann.
Na, Konstantin, willst du uns mal zusammenfassen, was da los ist?
Erstmal glaubt Tommy in seiner Naivität, dass Paramount Plus auf alle Fälle das Abo nicht ändern wird mit den neuen Champions League-Rechten in Deutschland. Auf keinen Fall. Du wirst mit dem aktuellen Abo sicherlich dann auch die Champions League angucken später. Ich habe auch im Brücken noch ein paar noch ein bisschen Sand an dich zu verkaufen in der Wüste. Ja, also genau, es gab die Rechteausschreibung ja für die europäischen Wettbewerbe in allen möglichen Ländern, also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Großbritannien und in Italien, Frankreich und so weiter. Und long story short, die Champions League-Rechte ab 2027 bis 2031 waren dann von The Zone, die Rechte nicht nochmal erhalten haben, zu Paramount Plus, die es eben als Plattform schon gibt, die natürlich noch kein Player sind hierzulande im Sport, aber die einer werden möchten. Und die Rechte für Europa League und Conference League wandern von RTL zu The Zone, die damit so ein bisschen Trostpflaster halten haben, ne, weil sie die Champions League verloren haben. Ein Topspiel wird weiterhin aus der Champions League bei Amazon Prime laufen, wie auch aktuell schon. Also da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Paramount Plus überträgt dann eben die ganzen anderen Spiele, ob nur mit Konferenz oder wie auch immer, wie das The Zone jetzt macht, wird man sehen. Bis 2027 fließt noch einiges Wasser die Spree hinunter und noch einiger Uso die Kehlen von Kai und Tommy. Insofern mal sehen, wie sich das Ganze ausgestaltet, aber es ist natürlich jetzt ein weiterer großer Player, eine weitere große Streaming-Plattform, die jetzt reingeht, auch in den, sagen wir, europäischen Sportmarkt. Paramount Plus ist auch am Start in Großbritannien, wo TNT vorher der große Champions League übertragende Sender war. Und jetzt ist eben Paramount Plus. Paramount Plus im Übrigen gehört zu CBS. Und die sind jetzt auch anderweitig groß eingestiegen mit großen Deals. Ich weiß, viele sehen es nicht als Sport an, aber WWE, WWE, die haben jetzt auch einen riesen Deal mit denen abgeschlossen und da zum Beispiel Peacock ausgestochen.
Kai, du bist ja nun in dieser Runde der internationalste von allen. Du hast Freunde auf der ganzen Welt. Du bist quasi business-wise vernetzt.
Ohne Ende.
Kannst du dem geneigten Hörer, der jetzt rumpöbelt, quasi mal den Zahn ziehen und mal erklären, warum er sich nicht aufregen muss, weil es doch eigentlich Quatsch ist?
Ich glaube, es kommt stark drauf an, was für ein Typ Fußballgucker du eigentlich bist, ne? Also die jetzt wirklich Schwierigkeiten haben werden, sind halt die Bayern, Frankfurt, wahrscheinlich auch Dortmund-Fans, die in allen Wettbewerben vertreten sind und jetzt im Prinzip alle Abos brauchen. Vielleicht auch diese Multi-Event-Fußballkneipen. Bin jetzt mit dem B2B-Bezahlsystem nicht so genau vertraut, aber also wenn du jetzt auf einmal alles zeigen willst, dann brauchst du ja auch alle möglichen Abos. Das ist wahrscheinlich relativ schwierig. Man könnte jetzt aber auch theoretisch dagegen halten, wenn du, also wie ich, Werder Bremen-Fan bist, dann ist es eigentlich völlig egal, es hat sich nichts geändert. Und wenn du vielleicht auch nur irgendwie, keine Ahnung, eine Competition oder so gucken willst, dann ist ja irgendwie Multi-Abo vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann ist es ja so, dass du hoffentlich weniger bezahlen musst für deine eine Nische, die du gucken möchtest. Insofern wäre ich ja auch mal interessiert daran, dass wir in dieser Runde die positiven Effekte der neuen Ausschreibung diskutieren wollen. Und ich habe zum Beispiel heute Morgen das Elf-Freunde-Themenfrühstück gehört Und die haben gesagt, hey, vielleicht führt es ja auch dazu, dass wir eher weniger zu Hause gucken, sondern eher dahin gehen, wo die Abos am Start sind. Das sind höchstwahrscheinlich die Fußballkneipen dann, die sich es noch leisten können. Und wir gucken wieder Fußball mehr
ja,
unter Leuten.
Aber können die sich das wirklich leisten?
Denn das ist die Frage.
Last time I checked, ist, glaube ich, das System so, dass du da auch ein bisschen auf Quadratmeterzahl, also du hast irgendwie so ein Fixum und dann musst du, glaube ich, schauen, wie groß ist deine Kneipe und wie viele Menschen können da rein theoretisch rein. So, und danach richtet sich dann auch der Preis. Führt dazu in der Realität, also wenn du jetzt in Friedrichshain, wenn du in Berlin Friedrichshain in eine Fußballkneipe gehst, kann es dir passieren, dass am Eingang steht, wir berechnen 1 Euro Bundesliga-Zuschlag, jo, damit wir das überhaupt noch zahlen können. Insofern, ich glaube, es ist ein frommer Wunsch.
Nur
aber
für Sky, für die, ne,
Tommy? Ja, genau, nur für Sky. Für die meisten ist es tatsächlich nicht erschwinglich. Also das, und vor allem, da reden wir jetzt über 2, 3, 4 Anbieter. Also diese Kneipe will ich sehen, die sich das leisten kann und damit noch Gewinn macht, um ehrlich zu sein.
Und ehrlicherweise, also jetzt so zu argumentieren, ey, das wird dann die Leute in die Kneipen treiben, eventuell ein sehr, sehr urbaner Metropolenstandpunkt, weil wir reden hier über Champions-League-Spiele, die 21 Uhr an dem Mittwoch beginnen, 23 Uhr vorbei sind. Fragt mal die Leute im ländlichen Raum, wo die dann noch hingehen wollen und wie wollen die ja eigentlich nach Hause kommen, nachdem sie 23 Uhr nach einem Fußballspiel Kneipe verlassen. Also sorry, da muss man immer
das
ein bisschen
gucken. Ja,
mit dem Auto, Konstantin.
Natürlich, ja, wir haben bestimmt einen, der nicht trinkt und der fährt dann mit uns, ne? Ja, ganz klar. Also ich meine, also, das ist ein sehr Berlin-Köln-München-Standpunkt aus meiner Sicht.
Aber wir
kleiden.
Sind ja auch nicht umsonst der kontroverse Podcast, wenn wir jetzt irgendwie, es wäre zu langweilig, wenn wir jetzt alle irgendwie anfangen, das alle scheiße zu finden. Also das war ja schon klar, ein bisschen natürlich ernst gemeint. Was könnten jetzt vermeintlich positive Effekte sein? Und normalerweise müsste ja zumindest der Einzelabo-Preis müsste ja geringer werden, als wenn du jetzt irgendwie ein Abo über alle Competitions hast, ne? Und wenn du jetzt wirklich nur der CL-Gucker bist, dann müsstest du am Ende wahrscheinlich weniger bezahlen, als wenn du dir jetzt ein Abo für alles holst. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Ich glaube, was passieren wird, und es gibt ja auch schon quasi Versuche, das zu tun, also nach meinem Dafürhalten macht Sky es gerade so beim Tennis, dass sie über YouTube tatsächlich sozusagen einzelne Spiele anbieten. Dass sie sagen, das, was wir uns ja schon immer gefragt haben, warum es nicht möglich ist, warum kann ich nicht einfach Hertha gegen Paderborn einzeln als Spiel buchen? Ja, warum ist das eigentlich nicht möglich? Denn ich glaube, das ist ja in Wahrheit die Zukunft, ne? Ob du das jetzt bei Paramount Plus buchst oder ob du das jetzt bei Netflix buchst oder bei YouTube oder bei Sky oder bei DAZN, ist ja eigentlich völlig egal. Diese Fragmentierung führt natürlich dazu, dass du im Idealfall deine eigene Fan-Journey besser channeln kannst, ja, also bei mir ist ganz klar, ich brauche nur Sky, weil die zweite Liga zeigen. Und
alles
übrigens,
andere.
Side-Effekt, also es ist bei mir wirklich so, ne, die erste Liga, ich war zum Beispiel total überrascht, als ich Eintracht Frankfurt in der Champions League gesehen habe, weil ich einfach nicht mitbekommen habe, dass Eintracht Frankfurt in der Champions League spielt, weil ich nur noch zweite Liga gucke, die erste Liga mir völlig egal ist. Was ich aber schon tue, ist, ich würde gerne DFB-Pokal gucken, ich würde gerne Euroleague, wenn es eine geile Partie ist, gucken und ich würde gerne Champions League gucken. Führt bei mir dazu, ich bin auch faul, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und es gehört auch ein bisschen zu meinem Job, all diese Abos zu haben. Ich habe einfach jedes Abo, was es braucht. Ein bisschen analog zu Zigaretten, egal wie teuer die sein werden, ich werde sie mir immer kaufen. Und so ist es auch bei den Abos. Jetzt ist mir aber auch klar, dass ich da ein bisschen aus dem Privileg heraus argumentiere. Es gibt natürlich schon auch Menschen, die sich das vielleicht auch einfach nicht leisten können oder nicht leisten wollen oder andere Prioritäten haben. Und die könnten durchaus ein Problem haben.
Ja, aber
es gibt
also
so zwei
Gruppen,
ne? Wenn ich da ganz kurz rein kann. Ja. Also einerseits natürlich die jungen Leute, die dann vielleicht nicht das Geld nicht haben für die ganzen Abos. Also die Studenten oder so, die sagen, ich kann mir vielleicht eins leisten, aber ich kann mir nicht alle leisten, weil es geht de facto einfach monetär nicht. Und eine andere Gruppe, die wir auch nie vergessen dürfen, sind einfach ältere Menschen. Meine Eltern, wenn die dann lesen, Paramount Plus, schalten die sofort ab. Also gedanklich sagen die, keine Ahnung, wie das funktioniert, keine Ahnung, wo ich das herbekomme, ist mir egal, schaue ich eben keine Champions League mehr. Die schauen auch keine DAZN, weil das Abonnieren übers Laptop wollen die nicht, ist für sie ist kein Thema mehr. Sie schauen es einfach nicht und damit ist dieser Teil Fußball für meine Eltern zum Beispiel komplett einfach gestorben.
Total. Ich habe übrigens, kleiner Insight, ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem von DAZN, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich bin ja heute eh... Edgy. Im Modus, dass ich E-Mails schreibe, die ich nicht schreiben sollte und Sachen sage, die ich nicht sage.
Du bist im angetrunkenen Teil, so, 50% im Podcast.
Ja, absolut. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem von DAZN, ich sage jetzt nicht wer, und da ging es damals darum, okay, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt wirklich diese Ausschreibung gewinnen und auch die Einzelspiele zeigen? Ja, jetzt haben sie zwar nur die Konferenz gewonnen, aber was ist eigentlich, wenn wir jetzt die Einzelspiele gewinnen? Und da meinte er zu mir, unser größtes Ziel ist dann eigentlich zu konvertieren. Also es ging gar nicht darum, jetzt groß zu sagen, wir haben jetzt hier die Spiele, sondern der Deal war, wir müssen konvertieren von all den Menschen, die Sky über Receiver gucken, denen zu erklären, ihr macht das ab sofort über Apple TV als App oder eine App direkt im Fernseher oder über einen Laptop oder wie auch immer. Denen das A zu erklären und sie B zu überzeugen, dass das irgendwie auch funktioniert und die darüber zu holen. Also das wäre tatsächlich die Aufgabe gewesen, macht uns eine große Kampagne, die genau das leisten kann. Und wenn die sich diese Mühe nicht geben, und ich weiß nicht, ob Paramount Plus, vielleicht müssen wir die mal anrufen, ob denen das bewusst ist, wie viele Menschen es gibt, für die das eine Einstiegshürde ist, eine Barriere, ne? Wie du sagst, Konstantin, also deine Eltern, auch mein Vater, wenn ich dem das nicht einrichten würde auf Apple TV, dann könnte der das alles nicht, dann würde der das alles nicht mehr gucken.
Aber eigentlich ist das doch der Use Case für alle Plattformen oder TV-Anbieter, also Amazon ist ja das beste Beispiel, die sagen ja auch, also allein über Standalone wird sich halt Fußballübertragungen für die nie refinanzieren, weil die Rechtekosten einfach viel zu hoch sind und es ist immer dieser Konvertierungs-Use Case entweder in, keine Ahnung, Amazon Prime oder andere Formate rein, so das ist... Das wird auch bei Sky am Ende so sein. Also das ist der Use Case.
Ja, aber technisch.
Nee, technisch. Es geht erstmal darum, technisch. dass du den Sky-Nutzer, der über einen Receiver anschaut, der immer noch relativ klassisch ihr traditionelles Ding anschaut. Du hast einen Sky-Receiver, weil früher bei Premiere gab es schon einen Receiver, da gab es den Sky-Receiver, der steht bei dir in deiner Schrankwand. Du musst nur mit der Fernbedienung draufschalten und es geht an und alles passiert. Den musst du konvertieren einem, der dann plötzlich über irgendeine App dann das anschaut. Weil nämlich nur so kannst du es anschauen und das ist das große Problem. Viele sagen, den Receiver, ja, das kenne ich seit 20 Jahren so, seit 30 Jahren, weil früher gab es ja auch für Kabelfernsehen und für Satellit, wenn du nur ARD schauen wolltest, gab es ja auch einen Receiver. Das schaue ich an, aber jetzt eine App zu installieren oder irgendwie Apple TV oder irgendwie whatever, ein Magenta Receiver, das ist mir zu doof, mache ich nicht.
Naja, aber am Ende reden wir über... Also Subscription-Modelle und Privatfernsehen, was irgendwie immer werbefinanziert ist. Und dann sind wahrscheinlich auch die Leute, die Receiver-affin sind, aber keine Apps mehr bedienen können, leider halt einfach auch überhaupt nicht die Zielgruppe. Ne?
Okay, pass auf, aber dann haben wir die alten Leute raus, weil die checken es nicht mehr. Und was wir aber auch seit Folgen, also seit Jahren, seit Monaten besprechen, ist, dass vielleicht auch junge Leute gar nicht mehr bereit sind, 90 Minuten Fußball zu gucken. So.
Ja, Moment.
Und wenn wir jetzt über den Preis reden und du brauchst 14 Abos, um irgendwas zu gucken, weiß ich nicht, ob das so förderlich dafür ist, junge Leute wieder zum Fußball zu bringen.
Eigentlich müsste es ja so sein, wenn du mehr Abos brauchst und die alle halt nur auf einen bestimmten Teilbereich von Fußball gehen, wird das Einzelabo günstiger, also ist die Einstiegshürde geringer, als wenn du jetzt einen Anbieter hast, der quasi alles sendet und das Abo viel teurer ist.
Aber das Einzelabo wird ja nicht billiger, die Einzelabos werden alle immer teurer, jedes Jahr.
Also absolut gesehen hast du vollkommen recht und das ist auch Theorie, was ich gesagt habe, aber normalerweise müsste die Einstiegshürde für fußballguckende Fans eher günstiger werden, je mehr Anbieter du hast.
Und das würde man, und jetzt nochmal mein Hot Take, den ich seit 4,5 Jahren erzähle, würde man darüber erreichen, wenn du es den Leuten ermöglichen würdest, Einzelspiele zu buchen.
Ja.
Ganz klassisch.
Das stimmt, aber dann hebelst du auch so das Subscription-Modell halt aus. Also das ist aus der Sicht eines Fans von Hertha oder von Werder ist das natürlich total richtig. Aber dann würden wir alle Einzelspiele buchen und kein Abo mehr.
Aber so, dann, das wäre auch wieder nur eine Lösung für eben die, ich sag mal, für jüngere Fans, die dann sagen, okay, YouTube TV ist jetzt irgendwie mein Ding, dann mache ich darüber das Einzelabo. Natürlich, wie gesagt, also die Älteren aus der Fußballfan-Generation, die finden es dann eben trotzdem nicht. Also insofern auch nur eine Semi-Lösung.
Versteht mich nicht falsch. Also sagst du gerne, Nico, sorry.
Ja, ich will mal ganz kurz rein, weil wir die Diskussion, die wir da führen, ich will die mal ein bisschen rauszoomen, weil die Ursprungsfrage, die ich dir gestellt habe, Kai, ist nicht beantwortet worden. Muss man sich da nicht drüber aufregen? weil es ein deutsches Thema ist? Oder ist da, wollen wir mal kurz darüber sprechen, wie viele Abos man in den USA braucht? Und ich sage nicht, dass es gut ist, betone ich. Aber wie viele Abos du in der, brauchst im Moment in den USA, um NBA zu gucken? Wie viele Abos du in der Vergangenheit brauchtest, um Premier League zu gucken? Ist aber es nicht im das? Prinzip so?
Also, ich bringe kurz zu Ende.
Ich bringe kurz zu Ende. Stell eine Frage, Kai. Immer noch Moderator. Gib mir die Chance, eine Frage zu stellen. Genau, hier Schweigefuchs. Ist es nicht mit anderen Worten jetzt damit passiert, das, was sich schon lange angedeutet hat, dass diese letzte kleine Insel, die ja eh schon immer schwieriger wurde, deutscher Fernsehmarkt endgültig zerbrochen ist, dass es jetzt, also es gab ja zwischendurch früher immer noch, es gab ein Abo, dann brauchtest du zwei, dann kam irgendwann ein drittes dazu, jetzt ist es halt ein komplett wahnsinniger Blumenstrauß. Und da die Ursprungsfrage an den was bist du denn, der böse Finanzmensch aus dem Sport, den wir haben, sollen die sich alle nicht so anstellen, weil das gehört dazu, weil das ist das Business?
Ja, ich finde es auch eher kundenunfreundlich für alle Leute, die halt alles gucken wollen. So, aber ich bin zum Beispiel jemand, also ich will gar nicht alles gucken. Ich gucke sowieso nur Werder und dann reicht mir am Ende auch ein Abo. Und deshalb muss man, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Also, welche Zielgruppe sprechen wir gerade an? Für denjenigen, der halt, wie gesagt, den Bayern-Fan, die halt in allen Competitions irgendwie am Start sind, also die, für die ist doof. So, für einen Werder-Fan ändert sich nichts, weil, also wenn du nur Werder gucken willst.
Aber kurz, ne, ich verlasse mal ganz kurz meine Rolle des Fanverstehers. Es gibt ja kein natürliches Anrecht darauf, Champions League zu gucken. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk verpflichtet wäre, Champions League zu zeigen. So, das heißt, wenn du unbedingt Champions League gucken musst, und da muss man ja auch mal sagen, dass das gar nicht, also schon, es betrifft schon viele Fans, ja, wenn du jetzt Bayern, Dortmund und wer spielt da sonst noch so, Frankfurt zusammenziehst, dann sind das schon einige, aber es sind schon auch sehr, sehr viele, die das eben nicht betrifft. Insofern, es ist schon legitim zu sagen, ja gut, jetzt gehen halt die Rechte da und dahin, wenn wir da irgendwie international mal mithalten wollen, müssen wir halt neue Vermarktungsmodelle finden. Also insofern, ich kann das schon irgendwie verstehen, ohne Verständnis zu entwickeln. Mir persönlich wäre es am liebsten, es gäbe es alles auf der ARD, kostenlos für alle oder zumindest für was, 17 Euro noch was im Quartal, ich zahle ja keine GZ.
Tommy Hood,
was,
Alter.
Was kostet GZ 100 Euro, weiß ich doch nicht. Also so irgendwie, dann wäre mir natürlich auch lieber, aber in Wahrheit, ob du jetzt irgendwie bei Sky das Champions League Paket dazu buchst oder ob es das halt da jetzt in Zukunft nicht mehr gibt und du es jetzt bei Paramount Plus, dann ist es halt so. Also weiß ich nicht, ob das in Summe dann mehr macht oder ob das vielleicht am Ende dieselbe Rechnung ist.
Die andere Frage, die sich stellt, ist natürlich die Sichtbarkeit des Fußballs. Ich meine, klar, die Champions League ist irgendwie so oder so sichtbar und andere Sachen sind auch so oder so sichtbar, aber sie können natürlich auch ein Stück weit verschwinden. Verschwinden ja schon auch punktuell, weil natürlich Pay immer weniger als, sagen wir mal, Free TV bringt. Also klar, irgendwie Free TV hat auch seine Schwächen und irgendwie zumindest perspektivisch stirbt das Ganze aus, aber aktuell ist es natürlich noch weit weg vom Aussterben. Was free ist, ist immer noch am besten, weil es die meisten Leute zieht. Also die Sichtbarkeit ist das eine. Und das andere ist jetzt, und das ist jetzt mit Blick auf Paramount Plus zum Beispiel auch interessant, also bislang haben diese Streaming-Plattformen, manche haben es geschafft, manche auch nicht, die müssen ja jetzt auch Sport-Know-how aufbauen und müssen jetzt erstmal gucken, wie sie diese Produktion machen. Disney Plus zum Beispiel hat die Frauen Champions League geholt und die Übertragungen im Englischsprachigen sind cool, die deutschen Übertragungen sind, das ist ohne Diskussion einfach ganz, ganz schlecht. Weil du hast einfach einen Stream, da kommentiert einer drüber, es gibt kein Halbzeitprogramm, es gibt gar nichts. Also Minimalprogramm. Und Paramount Plus muss jetzt auch schauen, wie ziehen sie es auf und wie schaffen sie zum Beispiel auch dann Synergieeffekte mit ihren anderen Programmen. Klar kannst du jetzt irgendwie nicht irgendwie eine Schnittmenge mit Landman finden oder sowas, aber vielleicht mit anderen Serien, die du hast, mit irgendwelchen Figuren, die du schon aufbaust auf deiner Plattform, dass du vielleicht dann wiederum daraus dann Leute mal in so eine Champions League-Übertragung reinziehst. Also da muss auch kreative Wege gefunden werden, sich nur die Rechte zu holen, wie es teilweise manche Plattformen jetzt zuletzt gemacht haben, nur um einfach die Rechte zu haben. Und dann schauen wir mal, das ist eben auch so eine Sache gewesen, die teilweise den Sportübertragungen geschadet hat. Paramount Plus, die haben natürlich viel Geld und gehen jetzt aggressiv rein. Und die haben jetzt genügend Zeit im Übrigen bis 2027, um dann ein krasses Konzept aufzustellen, um dann vielleicht auch das Ganze attraktiver zu machen. Denn manche Plattformen haben es auch überhaupt nicht attraktiv gestaltet und haben auch keine Werbung betrieben und deshalb auch relativ wenig Viewerzahlen.
klingt so, als ob sich jemand in Position bringen würde, um das inhaltlich zu verstärken. In dieser Konstellation würde ich immer darauf hinweisen, falls ihr da draußen Rechteinhaber für ein Format seid und einen guten Kommentator braucht, fragt einfach Konstantin Eckner, er wird schon irgendwie regeln. Tommy, aber um vielleicht, ich weiß nicht, ob wir eine große Runde drumherum drehen wollen, aber die grundsätzliche Frage ist, du bist ja genau wie ich dann auch jemand, der ziemlich viele Abos hat. Ich sag euch, mein Standpunkt ist dazu, ja, kacke, verstehe ich. Aber ich habe auch schon seit 2 Jahren keinen Überblick mehr, welches Spiel wo läuft. Und weil ich auch natürlich beruflich bedingt, und das meine ich jetzt wirklich ohne Häme, sondern weil ich arbeite, dann muss ich mir da ein Entertainment-Format angucken, dann muss ich da vielleicht das Spiel gucken und sowas. Ja, im Prinzip, ich habe wirklich jedes Abo, ändert sich für mich eigentlich nichts. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da natürlich Minderheit, Tommy, aber...
Nee, also für mich auch nicht, im Gegenteil. Also bei mir ist es... Pass auf, ich berichte aus dem Alltag eines Vaters. Ja. Bisher haben meine Kinder mir vielleicht einmal die Woche gesagt, Papa, kannst du nicht Disney Plus abonnieren? Papa, kannst du nicht Paramount Plus, weil da läuft meine Lieblingsserie, The Thundermans oder was auch immer, die da immer gucken. Habe ich immer gesagt, nee, nicht noch ein Abo, nicht noch ein Abo. So, jetzt weiß ich plötzlich, da läuft auch Champions League, da läuft auch irgendwie Frauenfußball. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also in Wahrheit hast du ja so einen kleinen Upselling-Effekt, in quasi einen innerfamiliären Upselling-Effekt, wo du sagen wirst, ja gut, das war jetzt vielleicht der letzte Tropfen, den ich noch brauchte, um es zu kaufen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch das Kalkül dieser Anbieter gewesen ist. Übrigens, an alle da draußen, geht auf paramountplus.com/snf, da bekommt ihr 20% auf die ersten 3 Monate.
Plus eine Gratisflasche Uso, darfst nicht vergessen.
Und eine Gratisflasche Uso, genau.
Reha-Quest.
Reha-Quest. Ich möchte gerne wissen, wie viele Leute das gerade versuchen. Das wäre lustig, auf jeden Fall.
Oh ja, wir werden sehen.
Beschwerden bitte an tommy@snfpodcast.de. Genau.
Ihr könnt euch melden bei der Sonja von der Spobis.
Ja. Aber Nico, ohne Scheiß, du framest das ja gerade auch zu Recht in deiner Rolle irgendwie kritisch. Das ist auch okay. Aber du bist ja nachweislich derjenige von uns, der höchstwahrscheinlich die meisten Abos hat. Also stört dich das wirklich, jetzt dieser Take, dass Paramount, Amazon...
Nee.
Also, nee. Oder nee, nimmst du das auch einfach nur so zur Kenntnis und sagst, ja gut, ist halt noch eins mehr?
Und ich glaube, ehrlicherweise genau Letzteres. Und das ist dann eine Mischung aus so ein kleines bisschen... Also zu weit weg von diesem eigentlichen Nervproblem. Ich habe aber auch kein Problem, mich damit zu beschäftigen, weil ich sowieso nicht ändern kann. Was, soll ich jetzt auch Tennisbälle schmeißen, damit ich 3 Abos weniger habe? Wird nicht passieren.
Auf deinem Fernseher oder was?
Ja, genau. Und das, wisst ihr, also ich meine, da bin ich sehr pragmatisch bei solchen Dingen immer. Und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich gestehen, zumindest hatte ich das früher immer, ich hatte richtig, also auch Freude daran, als ich gemerkt habe, es hat mal der Anbieter gewechselt, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, okay, dann versuchen es neue, mal wieder ein bisschen anders, ein bisschen besser zu machen. Hat dann immer dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, Sky oder also die Bundesliga-Konferenz war über Jahre unschlagbar, das darf kein anderer machen, das muss genauso laufen. Aber und Gesichter war ich auch glücklich, als ich dann die Qualitätsgesichter behalten habe oder sie wiederbekommen habe und keine großen Experimente. Trotzdem glaube ich fest daran, dass das hilft. Und ich finde es, so pervers es klingt, es gibt dieses wunderbare Meme mit das Champions League-Finale wird demnächst erste Halbzeit auf Bibel TV, zweite Halbzeit auf Playboy TV gezeigt. Ich finde schon, also 2 Sachen dazu, die ich sagen muss, und das ist das letzte gespaltene Herz, ich finde es schon auch total interessant zu sehen, was macht denn Netflix aus dem Champions League-Finale? So, keine Ahnung, was wird daraus passieren? Also ob es gut wird, weiß ich nicht, wenn ich Konstantin immer so höre, denke ich mir, der hat immer Sorge davor, wenn Rechte irgendwo hingehen, was er schon gesagt hat, man weiß es nicht. Auf der anderen Seite, lass mal gucken, was die draus zaubern. Trotzdem finde ich auf der anderen Seite, dass der Thrill, der entsteht, dass eine ganze Welt etwas guckt, dem Champions-League-Finale damit genommen wird. Denn dann wird das in Deutschland halt nicht mehr so viel gesehen werden. Was am Ende für mich, ich guck's mir an, aber es werden halt nicht mehr 30 Millionen Menschen mitgekriegt haben, was im Champions-League-Finale los ist. Das stimmt schon.
Außer mit deutscher Beteiligung, dann ist es immer noch genau, öffentlich-rechtlich.
Aber sorry to say, also ich weiß, Tommy, du bist, willst was sagen, aber einmal kurz. Also ist das wirklich so ein Thrill, dass du weißt, okay, alle gucken das jetzt irgendwie, keine Ahnung, zeitgleich?
Naja, natürlich, das ist der große Thrill bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Wenn du ein Deutschlandspiel schaust, dann fieberst du nicht immer der deutschen Mannschaft mit, sondern weißt, das ist mal noch ein einziger Lagerfeuermoment in einer ansonsten zerklüfteten Gesellschaft, wo ja alle irgendwas anderes machen. Das
ist aber deep hier.
Ja, das ist aber so, das ist aber nochmal ein Lagerfeuer, so ein Kaminabendmoment. Ey, jetzt schauen 28 Millionen beim deutschen Spiel gegen Spanien zu.
Und ja, aber beim deutschen Spiel, wir reden gerade über die Champions League.
Ja, Champions League Finale. Also, ich meine, es wird im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt, wenn jetzt die Bayern spielen. Aber wenn die Bayern spielen sollten, es wäre im Öffentlich-Rechtlichen, wäre es auch nochmal so ein Lagerfeuermoment.
Ja, aber der Klassiker gut. Real gegen Barça im Champions-League-Finale.
Würde ein ZDF trotzdem 10, 12, 13, ja, 14 Millionen
Einschalt. Wir sind aber auch alle ganz gut geworden, darüber uns darüber zu empören. Und
aber
so.
Es würde mehr, es würde 12 Millionen beim ZDF haben, mindestens. Mindestens 15 Millionen vielleicht.
Ich finde ja, Nico, du hast was angesprochen, du hast es nur so leicht angerissen, aber was natürlich passiert plötzlich, ist, dass du wie im echten Markt eine Competition hast. So, ne? Also und plötzlich fällt dir auf, die App bei Sky, die ist ja ganz schön beschissen. Oder der Kommentator bei DAZN, der ist ja ganz cool. Oder die Bildqualität bei Amazon ist ja eigentlich die beste. Ne? Das sind ja alles Erkenntnisse, die hattest du vorher gar nicht. Mir fällt das wirklich auf. Also ich habe jetzt geguckt, Bayern gegen Paris. Ihr erinnert euch an dieses furiose Spiel. Vermutlich eins der besten Fußballspiele der letzten 5 Jahre. Würde ich einfach mal behaupten. Auf Amazon. Und ich habe das geguckt, wirklich Bildqualität 1A. Da hat natürlich vieles reingespielt. Die Sterne standen gut, das Stadion in Paris sah wunderbar aus. Es war ein geiles Spiel. Aber ich hatte erstmals wieder, und ihr erinnert euch, die Älteren unter euch erinnern euch, dieses RTL-Feeling, Champions League. Du hörst die Hymne, du siehst dieses Stadion im Flutlicht und du hast einfach dieses Gefühl, jetzt ist gerade Champions League, hier passiert was Besonderes. Und das ist mir hier und da, ist mir aufgefallen, bei Sky oder aber auch bei DAZN so ein bisschen verloren gegangen, ne? Weil du plötzlich merkst, okay, es gibt verschiedene Lesarten von, wie gestalte ich so eine Übertragung, wie spreche ich, mit wem bin ich da, wie inszeniere ich das Ganze. Ich erinnere mich, früher gab es bei Eurosport Matthias Sammer, der einfach mit Magneten an der Tafel irgendwie so eine, ne, als Eurosport mal kurzzeitig die Champions League gezeigt hat, der mal ganz kurz so eine Taktik gezeigt hat und irgendwie dachten alle so, ah okay, krass, der hat ja voll Ahnung von Fußball und irgendwie ergibt das alles voll Sinn und ist ja viel geiler als ein überlebensgroßer Erik Meier, der irgendwie aufs Feld projiziert wird. Ne? Also du siehst plötzlich, wie man so ein Spiel inszenieren kann und das ist natürlich schon ein Vorteil, weil auch Paramount Plus wird sich überlegen müssen, wie machen wir das in Zukunft und vielleicht machen sie es sogar noch einen Tick geiler als die anderen.
Da ist aber wiederum der Vorteil, um kurz reinzugrätschen, Amazon Prime hat wieder ein Topspiel weiterhin und die können dieses eine Topspiel, da haben die eine sehr, sehr große Crew, was ich weiß, ich kenne ja die ganzen Leute, die können da sehr fokussiert auf dieses eine Topspiel hinarbeiten und deshalb können die das auch so geil produzieren. Netflix wird das Champions League Finale mega geil machen, weil wenn die große Boxkämpfe, die machen immer noch ganz vereinzelt große Sportevents momentan und die sind... Also das Beste, was man an TV-Produktion oder Streaming-Produktion haben kann. Netflix. Ja,
wobei,
ist
der Mike Tyson-Kampf, der war so der mittelmäßig.
Der war vielleicht qualitativ als Sportevent mittelmäßig, aber die Produktion dahinter.
Nee, also wenn der Stream mal lief, war es
ja, wenn
gut,
der
ja.
Stream lief. Aber warte, war das der Mike Tyson-Kampf oder war das der im AT... Ich bin mir gar nicht sicher, ob es der
war. Ich hätte gedacht, das wäre Mike Tyson.
Es war der eine Jake Paul-Fight auf alle Fälle. Ja, ja, aber, ja. Aber danach haben sie jetzt ausgebügelt und machen das schon richtig geil. Amazon Prime auch. Die machen ja so, auch zum Beispiel bei der NFL, machen die ein Spiel pro Woche. Klar gibt es da auch mal Fehler, aber da können die richtig geil drauf hinarbeiten. Paramount steht wieder vor der Herausforderung, wir müssen jetzt 16 Spiele übertragen oder wie viel auch immer pro Woche. Und schon natürlich hast du das Problem, du musst da ein bisschen wegkürzen, weil du kannst nicht 16 Spiele mit einer 60-Mann-Crew produzieren. Das dann ja. Abo-Preise also, 3.000 Euro.
Ich kann euch allen an dieser Stelle einfach nur livetv.ru ans Herz legen. Da gibt es alle Spiele kostenlos mit russischem oder saudi-arabischem Kommentar. Schaltet da mal ein. Da braucht
wieder,
ihr nämlich gar nichts.
Und wieder ist jede Option verloren gegangen, einen offiziellen Partner für dieses Format zu gewinnen hier.
So, wir haben noch einen offiziellen Partner, Reaklis. Ist ja alles super.
Das ist natürlich ein richtiger Punkt, den Tommy anspricht. So, also du machst natürlich ein bisschen die Tür auf für immer mehr Piraterie. So, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass da die einschlägigen Portale dann auch intelligent genug sind, irgendwie da noch besser drin vorzugehen. Also ich meine, das weiß man ja aus erster Hand, also dass das wirklich der größte Feind ist der ganzen Pay-TV-Anbieter, dass sie halt diese Russland-Streams in den Griff bekommen.
Ja, oder auch dieses ganz, darüber können wir mal eine eigene Folge machen, so IPTV, solche Geschichten.
Natürlich,
ne?
Also ich meine, wenn du ja, an dem Champions League abends vielleicht nicht unbedingt, aber wenn da Weltmeisterschaft zum Beispiel läuft, ja, dann sind die entscheidenden Spiele bei der Weltmeisterschaft, ja gut, weil die sind Free TV, aber wenn zum Beispiel geile Champions League Halbfinals so laufen, da geh mal durch ein Studentenwohnheim irgendwo und check mal, wie viele zu dem Zeitpunkt auf livetv.ru zu dem Zeitpunkt von so einem Champions League Halbfinale der Bayern sind oder so. Da ist das halbe Wohnheim, weil Studenten sind da drauf.
Wir machen mal eine Sonderfolge und zwar live zu dem Thema Piraterie und das machen wir live im Café King. Da seid ihr alle eingeladen. Da erzählen wir euch live auf der Bühne, wo man überall illegal Fußball gucken kann.
Aber nee, ernsthaft, wir machen hier ein kleines bisschen Witz darum. Es gibt ja darin eine Wahrheit, die ganz interessant ist. Das wird dazu führen, dass wahrscheinlich doch wieder 30 Millionen das Champions League-Finale gucken, das, was man vielleicht gar nicht gucken kann, so viele werden es nicht sein, aber dass natürlich dieser Markt im Zweifel wieder noch ein bisschen größer wird, weil dieser Weltfußball so weit weg ist und das eigentliche Problem für der Haustür ja auch groß genug ist, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich Fangruppierungen in Deutschland die Köpfe einschlagen oder große Protestwellen für mehr Champions League oder Europa League im bezahlbarem deutschen Fernsehen machen werden. Was sie machen werden, ist weiterhin Kampf um den deutschen Fußball. Und Kai, du als der eigentliche Fanbeauftragte hier, kannst du mir mal ganz kurz erklären, was an ihrem Wochenende los gewesen ist? Warum haben die alle 12 Minuten geschwiegen? Weißt du das?
Wahrscheinlich kann Konstantin das noch besser sagen als ich.
Ja, aber ich will es immer von dir hören.
Im Hinblick immer, auf
du bist wie in der Schule so. Ja, aber das, boah, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht.
Ja, hast du vollkommen recht. Also im Hinblick auf die anstehende Innenministerkonferenz, wo halt einige einschreitende Maßnahmen besprochen werden, da geht es um Gesichtserkennung, Personalisierung, nochmal härtere Pyrostrafen, auch härtere, wie nennt man das, Sippenstrafen, ist nicht ganz richtig, sondern
Sippenhaft.
Sippenhaft, genau. Also
Kollektivstrafen, das meintest du.
Also man muss ja immer, man stellt sich ja so eine Innenministerkonferenz immer vor, hey, da kommen jetzt irgendwie so die ganzen Bundesländer-Innenminister zusammen und auch der Innenminister vom Bund. Und dann werden total wichtige Themen besprochen und so. Und dann steht da irgendwie Agenda Punkt 2 ist Einlasskontrolle bei Heidenheim. Das ist irgendwie so ein bisschen Mismatch, würde ich sagen. Aber offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass es jetzt bei der nächsten anstehenden Ministerkonferenz irgendwie ein Thema ist, wie Fans behandelt werden, insbesondere beim Einlass, beim Anmarsch und im Stadion. Und da wurden schon einige Einschränkungen kolportiert. So, und da gab es zum einen in Leipzig eine sehr interessante Demo für, die ich irgendwie so ganz interessant finde. Also ich mag das immer, wenn irgendwie die ganzen Fanblogs sich solidarisieren. Also gab irgendwie einige interessantere Zeitzeugenbekundungen, wie halt so der Rostock-Block neben dem Dresden-Block gelaufen ist und sich belauert hat und sich aber nicht auf die Mappe gehauen hat. Also da war man schon irgendwie unique. Und das war darüber hinaus gab es halt Schweigen in den meisten Stadien jetzt am letzten Spieltag. Vielleicht gab es auch ein paar Ausnahmen, weiß ich nicht. Hashtag Frankfurt.
Ja, Eintracht Kultfurt ist wieder aus der Reihe getanzt, ne, muss man dazu sagen. Also du, Kai, nochmal, um darauf einzugehen, weil wir reden ja oft über Fankultur, wir reden ja oft darüber, über Polizeigewalt und wann ist es eigentlich sicher und wann nicht. Und es ging ja schon ein bisschen darum, in Leipzig da zu zeigen, Leute, schau mal, der Fußball auch in seiner Szene ist durchaus friedlich, wenn er denn will, ja, oder kann auch friedlich sein. Und diese Bilder, die waren ja wirklich eindrucksvoll. Da hattest du eben, du hast es angesprochen, Dresden und Rostock, die aneinander vorbeigehen und sich zwar keines Blickes würdigen, aber sich eben nicht aufs Maul hauen. Du hattest genauso Hertha und Union, die einfach nacheinander laufen. Du hattest alle Fangruppierungen da. Einige Ausnahmen, ich glaube, ja, hier und da gab es welche, die haben so ein bisschen ihr eigenes Ding gefahren, sind irgendwie ein bisschen später angekommen oder wie auch immer. Das war schon eindrucksvoll. Die einzigen, die es natürlich wieder nicht geschafft haben, waren Eintracht Frankfurt, die am nächsten Spieltag dann irgendwie wieder irgendwas
anzünden mussten. Ja, die waren verhindert.
Nein,
die waren
aber verhindert. Auch da nochmal einschränken. Das stimmt natürlich nicht, weil was wir ja nicht wollen, also was wir ja der Polizei oder der Politik vorwerfen, sind ja Kollektivstrafen oder Sippenhaft. Jetzt können wir auch nicht sagen, dass das die Fans von Eintracht Frankfurt verkackt haben, nur weil irgendwie zwei, drei Idioten da irgendwas angezündet haben. Ne? Das wäre ja genauso blöd. Also insofern, lass uns das mal ausklammern.
Ja, ich fand aber, Einspruch, euer Ehren.
Ja, ich weiß, die machen immer so ein bisschen ihr Extra-Ding. Auch damals bei den Investoren haben sie erst angefangen, Tennisbälle zu werfen, als das Thema schon vom Tisch war. Die haben im Grunde, ja, das, ach so, das wissen ja vielleicht viele Hörerinnen und Hörer gar nicht. Das müssen wir vielleicht einmal erklären. Alles, was es im Fußball gibt, von Choreografie bis Fangesang bis irgendwas, hat Eintracht Frankfurt erfunden. Das wissen ja viele gar nicht. Das muss man vielleicht einmal vorher sagen. Und wenn man das weiß, versteht man auch vieles viel besser. Ja, insofern, Eintracht Frankfurt hat da wieder ein bisschen extra Film gefahren. Ich fand es aber wirklich eindrucksvoll, wie Fußballfans aus ganz Deutschland und teilweise auch aus ganz kleinen Vereinen dahin gereist sind und gesagt haben, nee, wir protestieren jetzt hier für dieselbe Sache. Und es war völlig friedlich. Es gab keinerlei Ausschreitungen, es gab kein Pyro, es gab keine Gewalt, es gab kein Nix. Und dann, und das passiert ja auch selten, haben aber auch alle drüber berichtet, von der Tagesschau bis RTL News, bis also alle haben darüber berichtet und haben durchaus auch gesagt, schaut mal hier hin, vielleicht ist das ja gar nicht alles so, wie alle immer behaupten. Und ihr wisst ja, ich bin großer Freund davon, das ein bisschen differenzierter zu betrachten, wie sich Fans so verhalten.
Aber ist die Frage, ob eben diese Proteste, die jetzt in Leipzig waren, plus die 12 Minuten Schweigen, ob die jetzt die gleiche oder ob die eine richtige Wirkung haben auf die Innenministerkonferenz, die jetzt vom 3. bis zum 5. Dezember stattfindet oder inwieweit das dann vielleicht schon ein bisschen ins Leere läuft. Weil
ja, glaubst du wirklich?
Ja, also nein, die hat, ist die ja haben, zumindest, nein. Ja, also es hat keine direkte Wirkung, so, weil ich glaube, dass die Innenminister, kennen keinen persönlich, aber sich natürlich nicht damit auseinandersetzen, aber es ist zumindest in der Presse und also da, zumindest in meiner Bubble, gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit für das Thema und wenn man jetzt mal die Investorenprozesse außen vor lässt, mal die Rückschau betätigt, also da wurden solche Fanbelange nicht so breit besprochen. Also ich würde schon sagen, dass es eine Aufmerksamkeit der Leitmedien, Bildzeitungen etc. irgendwie erfahren hat und das ist schon ein Stück was wert. Ob das was bringt, das steht auf einem anderen Stück oder Stück Papier, Blatt Papier. Also da bin ich mir halt nicht so sicher, aber ich glaube schon, dass das Wirkung hat.
Ich glaube, das hat wenig Wirkung auf das, was am Ende beschlossen wird. Im Gegenteil, die DFL und DFB, die machen ja alles mit in dem Sinne. Wenn es dann zum Beispiel um diese zentrale Kommission für Stadionverbote geht und dergleichen, die machen sehr viel mit, weil die ein bisschen vornüber gebeugt sind und den allerwertesten Inhalten einfach aufgrund der Angst, dass am Ende, wenn da eben nicht eingelenkt wird von Seiten der DFL, DFB, dass am Ende die Politik entscheidet, okay, dann bezahlt ihr ab sofort die Polizeieinsätze. Das ist die große Angst von Bundesliga und DFB und deshalb werden die sehr, sehr viel einwilligen, egal was Fans sagen, weil die größere Angst ist nicht, dass ein paar an der Kurve dann oder vielleicht auch im Stadion insgesamt oder bei Protesten jetzt gegen DFL und DFB schießen. Die größere Angst der Bundesliga und vom DFB ist, und die müssen ab sofort die Polizeieinsätze bezahlen. Und wenn das passiert, ja, Dammbruch.
Ja, also zwei Gedanken dazu. Der erste, ich würde gern einmal unseren, und wenn ich sage unseren, dann meine ich natürlich unser aller Geschäftsführer, Dr. Peter Görlich von Hertha BSC, zitieren.
Während du das sagst, sieht man dich nur noch in Qualm quasi eingenebelt.
Genau, ist auch richtig so. Der hat gesagt, pass auf, ich zitiere ihn kurz. Die ersten 12 Minuten waren ein Vorgeschmack darauf, welche Auswirkungen es haben kann, wenn wir unsere Sinne nicht schärfen und die Diskussion um die Stadionsicherheit nicht inhaltlich begleiten und Position für unsere Fußballkultur beziehen. Stille. Und ich finde, das ist schon eindrucksvoll fürs Produkt Fußball. Denn Kai, du wirst mir recht geben, wenn du dir die DFL-Präsentation anguckst, mit denen die Auslandsvermarktung gehen, da siehst du übrigens sehr viel Pyro und sehr viele Fahnen und sehr viel Fankultur. Und wenn du plötzlich siehst, da ist Stille, ja, und das ist gerade nach Corona, wir haben das alle noch in den Ohren, die Stille, wenn du das plötzlich siehst, das fällt schon auf, außer vielleicht total in München oder so.
Ja, nein, du hast vor allem auch Funktionäre aus dem Fußballbusiness, die diese Stimme ernst nehmen, ne? Also sei es Aki Watzke, sei es jetzt Peter Görlich mit deinem Zitat. Also das war früher nicht so.
Also da waren das nur irgendwelche blöden Quertreiber, die, keine Ahnung, was weiß ich was gemacht haben. Aber also ich finde schon, dass das so ein bisschen in der Mitte der Fußballlandschaft angekommen ist, dass halt irgendwie solche Stimmen halt ernst, also zumindest gehört werden. Also ob es dann irgendwie noch Einfluss hat auf die Entscheidungsfindung, TBD, wahrscheinlich in der Innenministerkonferenz deutlich weniger als jetzt in einer und Vereinsgremien, aber da hat sich definitiv was bewegt und das ist doch was Positives und das ist ja schon auch so ein bisschen, wie wir irgendwie den Fußball haben wollen, weil das halt einfach ein wahnsinniges Kulturgut ist, was maßgeblich von vielen Fans irgendwie mitbestimmt wird und das ist doch was Positives.
Die Stille wird nicht durchzuhalten sein, also 12 Minuten ist eine Aktion, die natürlich gestartet wird, aber am Ende, wenn der 13 Minuten ein Tor fällt, ist das Stadion trotzdem wieder da und man muss natürlich auch mal aufpassen, von wem dann auch zum Teil diese, aus meiner Sicht schon sehr, so wie politisches Berlin, diese Aussagen kommen, wir müssen die Sorgen ernst nehmen, weil, also Aki Watzke wollte auch gerade gewählt werden zum Präsidenten von Borussia Dortmund, natürlich äußert er sich dann auch eher wohlwollend zu möglichen Sorgen aus der Mitgliedschaft.
Also das ist doch genau gut, das, was du sagst, irgendwie.
Ja, aber es wird aber nicht, am Ende ist aber trotzdem die größere Drohgebärde ist, der DFB und die DFL müssen für Polizeieinsätze zahlen. Die werden am Ende den meisten zustimmen. Das ist das viel, viel Schlimmere. Dann sagen die, dann werden die protestieren, müssen das irgendwie kommunikativ auf die Reihe kriegen, damit alle sich abgeholt fühlen, aber wir müssen dem trotzdem zustimmen. Die Politik hat die Bundesligen am Arsch. Man muss es ja so sagen.
Also du hast recht, aber also, dass solche Sachen auf einmal wichtig sind für Vereinsfunktionäre, die gewählt werden wollen, das ist doch genau das, was man erreichen möchte. Ne?
Nee, also, man möchte erreichen, dass nicht diese zentrale Kommission für Stadionverbote eingeführt wird, weil die nämlich auch Verdacht Stadionverbote ausspricht. Dagegen protestiert man eigentlich, aber die wird sehr wahrscheinlich eingeführt, weil es keinen Hebel gibt für die Fußball-Bundesliga.
Nee, das stimmt aber nicht, weil es gibt natürlich schon einen Hebel und ich glaube, die Politik ist dessen gar nicht bewusst. Die jeweiligen Bundesliga- und Zweitbundesliga-Vereine sind teilweise mit die größten Steuerzahler in ihren Kommunen. Das muss man auch einfach mal so festhalten. Das kann man bei Werder Bremen, da ging es ja los damals, ne, die große Diskussion, kann man durchaus sehen. Was passiert eigentlich, wenn Werder Bremen sagt, wisst ihr was, wenn ihr uns jetzt so kommt, dann verlegen wir einfach unseren Spielort ein paar hundert Kilometer weiter nach links. Ich weiß, geografisch spricht man nicht von links und rechts, aber ich bin nicht so gut in Geografie, deswegen sage ich es einfach nach links. Dann hast du nämlich ein Problem. Und dazu kommt, dass du ja nicht einfach behaupten kannst, dass Fußballfans per se irgendwie gewalttätiger werden, weil alle Statistiken einfach dagegen sprechen. Das ist einfach nicht wahr. Ja, also wir reden gleichzeitig über das Oktoberfest oder sowas, da gibt es auch nicht irgendeine Zentralkartei für irgendwelche Straftäter, die einfach mal Platzverbot bekommen fürs Festzelt oder sonst was. Das ist einfach völliger Quatsch. Und das wird übrigens dazu führen, sollte das passieren, letzter Satz, sorry Kai, sollte das passieren, dass die Vereine dafür aufkommen müssen, wird jeder Verein, jeder, wenn er auch nur einigermaßen gut beraten ist, nach jedem Spieltag gegen den Polizeieinsatz klagen und dann wird das Land nämlich erstmal in den nächsten 4 Jahren überhaupt gar kein Geld sehen, weil wenn irgendein Polizeiführer, der in irgendeiner Kiste sitzt und völlig intransparent sagt, wir brauchen jetzt hier 4 Helikopter, meinst du, irgendein Verein sagt, dafür bezahlen wir jetzt einfach? Auf gar keinen Fall. Die Gerichte werden bis zum Erliegen bemüht. Ja, verspreche ich dir.
Also, aber das wird natürlich aber trotzdem dann ein langer Abnutzungskampf, ne?
Und ja, am Ende weißt du ja den Gewinn. Also ich finde auch, das ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist eigentlich, dass man, sagen wir mal, sanften Druck auf die Vereinsfunktionäre ausübt und sagt, hey, das ist uns wichtig und wir sind die Mitglieder, wir sind die Fans. So, und wenn ihr wieder gewählt werden wollt als unsere Vereinsvorsteher, dann müsst ihr uns hören oder müsst ihr in den Dialog mit uns rein. Also das ist das Wesen von Vereinskultur und damit auch von Fußballkultur in Deutschland. Und das ist der direkteste Weg, den du hast. Und da ist man meines Erachtens auf einem okayen Weg.
Also, aber das wird nichts ändern an dem, was entschieden wird, Kai. Mitbestimmung ist ganz super bei Themen wie zum Beispiel Ticketpreisen und wie wird der Stadionausbau aus und wie stellt man sich als Verein auf und so weiter. Da ist es wichtig. Aber in dem Fall, die Vereinsfunktionäre können hören, die Vereinsfunktionäre haben ganz, ganz wenig Einfluss. Denn, was wir auch bedenken müssen, die Ordnungspolitiker, die am Ende in der Innenministerkonferenz sitzen, was ist für die interessanter? ein paar Fußballfans, ein paar Fußballfunktionäre gegen sich aufbringen oder dem Wähler draußen zu sagen, übrigens diese ganzen Schwarzvermummten, die da auf der Straße rumlaufen und randalieren bei euch im Vorgarten, denen werden wir es mal zeigen. Ordnungspolitiker in der Innenministerkonferenz sehen eine größere populistische Chance darin, gegen die Ultras, gegen den schwarzen Block vorzugehen, dem Wähler zu sagen, wir halten jetzt da mal Einzug, wir schaffen mal Recht und Ordnung bei den Fußballfans. Gebe ich dir absolut
recht, wird ihnen aber auf die Füße fallen.
Also ist aber die Vorgehensweise, deshalb ist nichts anderes.
Also ich gebe dir auch recht, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die informellen Kräfte der Vereinsfunktionäre da halt irgendwie wirken, so dass sie halt irgendwie sagen, hey, das ist halt wichtig. Also wir müssen dafür einstehen. Und wie gesagt, also ich sehe dafür schon Realbeispiele wie in Marki Watzke, der massiv gegen 50 plus 1 irgendwie votiert. Warum macht er das? Ja, weil er Präsident werden möchte oder Präsident wurde vom BVB.
Mit 59%.
Genau, aber also das sind ja erste Symptome dafür, dass halt Fanprotest funktioniert. Muss man einfach sagen, weil ich habe im Wahlkampf um das Präsidiumsamt von einem der profiliertesten deutschen Vereine selten so viel Fanverstehen gesehen, wie in diesem Beispiel Aki Watzke, BVB. Der hat sich ganz klar für Fanbelange halt, ist der in die Bresche gegangen. Und ich glaube sehr stark, dass das halt auch ein Effekt ist von den Investorenprozessen.
Und jetzt ist Aki Watzke einer, der hat die informellen Kontakte zur CDU zum Beispiel. Und natürlich wird er versuchen, vielleicht das eine oder andere einzufangen. Ich unterstelle das einfach mal, das ist jetzt mal eine zweite Frage. Ne? Der versucht da vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen einzufangen. Aber der wird genauso dann sagen, wenn die Innenminister und auch die CDU-Politiker, die innenpolitischen Sprecher zum Beispiel im Bundestag oder wo auch immer, dann sagen, wir müssen noch ein paar Dinge einführen. Also zum Beispiel zentrale Kommission für Stadionverbote wird eingeführt. Dann sagt Aki, ja, ist nicht super, mach mal aber. Das ist dann ein Kuhhandel, der stattfindet. Das ist Politik. Die werden dann auf alle Fälle einigen zustimmen, weil die Politik am längeren Hebel sitzt. Und am Ende kannst du den Fans sagen, wir konnten ein bisschen was rausholen, aber auch nicht alles. Wenn überhaupt. So läuft Politik. Das ist der dreckige Handel, der in der Politik in 99,9% der Fälle stattfindet.
Ja, möglich, dass das passiert. Ich glaube, auf dem Weg dahin gibt es genug Stimmen. Ja, und zwar auch Stimmen, die wirklich Gewicht haben, die dagegen sprechen werden und die einfach sagen werden, und ich glaube, das muss sich jeder, der da draußen vielleicht reflexiv denkt, naja, irgendwie stimmt es ja auch, diese ganzen Besoffenen, die da randalieren, warum sollen wir eigentlich dafür bezahlen, die sich einfach mal vor Augen führen müssen, was das Gegenteil eigentlich bedeutet, nämlich, dass plötzlich jedes Land, ja, also jedes Bundesland eine Gelddruckmaschine hat. Denn ich weiß nicht, ob allen klar ist, was so ein Polizeieinsatz kostet. Ja, also so ein Helikopter pro Stunde kostet, glaube ich, um die 15.000 Euro. Und jetzt sitzt da irgendjemand, der völlig intransparent behauptet, wir brauchen heute 3 Helikopter. Ja, nur mal so geschehen bei Hertha gegen KSC. Die größte Fanfreundschaft im deutschen Fußball, da sind 3 Helikopter rumgeflogen. Warum eigentlich? Da gibt es nicht eine Gewalttat, nicht eine fucking Gewalttat. So, was bedeutet das? Plötzlich hat jedes Land in Form eines Polizeiführers oder Einsatzleiters, keine Ahnung wie das heißt, mir wurscht, hat plötzlich die Möglichkeit Geld zu drucken, indem sie einfach Maßnahmen beschließen, die irgendwelche Vereine dann bezahlen müssen. Und da reden wir jetzt über erste Liga, die können das vielleicht noch, zweite Liga, tut schon weh, aber vielleicht kriegen die es auch noch hin. Was ist denn jetzt eigentlich mit der dritten Liga? Was ist denn mit der Regionalliga? Wenn du da plötzlich die Polizeieinsätze in Rechnung stellst, dann können diese Vereine dicht machen. Also so, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und ich glaube, dass wir vielleicht an den Punkt kommen, Konstantin, gebe ich dir recht, wo viele Leute versucht sind, da nachzugeben. Wenn da aber wirklich eine Aufklärungskampagne stattfinden sollte, und ich glaube, die Lobby ist groß genug, dann wird sich das politisch nicht durchsetzen lassen.
Es wird sich nicht durchsetzen. Also ich glaube auch nicht, dass die Polizeieinsätze von den Vereinen bezahlt werden, aber das ist das Druckmittel der Politik momentan. Und was wird am Ende passieren? Die Polizeieinsätze werden nicht von den Vereinen bezahlt, aber die ganzen Maßnahmen, die Innenministerkonferenzen, die Innenminister wollen, wie jetzt auch so, ne, Stadionverbote so ein bisschen auf mögliche potenzielle Gefahr hin, ne, also potenzielle Täter werden ja da, können dann theoretisch mit Stadionverbot belegt werden, laut Bundesverfassungsgericht, den Originaltext kann man sich im Internet anschauen, und eine zentrale Kommission für Stadionverbote und dergleichen wird es alles geben am Ende, weil das ist dann der Kuhhandel, den die DFL und DFB eingehen müssen. um das Größere abzuwenden, weil, wie du schon sagst, es wird dann nicht finanzierbar sein. Und wenn dann alle klagen plötzlich, das funktioniert ja auch nicht. Ne? Dann gibt es irgendwie Sammelklagen und irgendwann gibt es eine Grundsatzentscheidung, ob die dann zugunsten der Fußballvereine ausfällt, ist auch relativ fraglich, zumindest momentan. Aber in dem Sinne. Was sagt eigentlich Karim Adeyemi dazu?
Wer sind eigentlich die echten Gewalttäter? Ja,
ich wollte gerade sagen, wer verdient eigentlich Stadionverbot? Aus links so. Außen bei Dortmund.
Ja, ich glaube auch. Ich frag mich noch so ein paar Sachen, nachdem ich euch lange dabei zugehört habe. Und es war ganz lustig. Ich habe die ganze Zeit immer so auch Gedanken dazu gehabt. Und ihr wurdet immer hitziger in der Diskussion. Es wurde immer politischer und immer wilder. Und dabei wollte ich doch eigentlich nur von dir, Tommy, wissen, was ist die nächste Stufe des Protestes aus dem Fanblock? So, und Kai, was glaubst du, was die Innenministerkonferenz dann eigentlich am Ende entschließen wird? Aber ich glaube, das ist alles egal, wer wir werden. Es wird sowieso knallen. Eintracht Frankfurt wird sowieso brennen lassen, egal was passiert.
Eintracht Kultfurt zündet einfach alles an und dann ist die Nummer auch durch.
Habt ihr aber eigentlich am Wochenende, genau wie ich, euch dann doch da oder letzten Wochen daran gefreut? Und das ist das letzte. Guck mal, kleiner Ausflug. Ich war am Wochenende bei Liverpool gegen Nottingham Forest und war
natürlich
mal wieder.
Natürlich warst du das, Nico.
Ja, und war mal wieder enttäuscht darüber, wie.
Schönes 0-3.
Ja, ich gehe gar nicht um Sportliche, aber auch wie wenig Fankultur in so einem Stadion vom FC International Liverpool stattfindet, mit den ganzen Internationalen auf der Tribüne. Ist krass, aber losgelöst davon auch generell, wie wenig Feuer da ist. Und dann gucke ich wieder in die Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga in den letzten Wochen und ich habe das Gefühl, wir haben nochmal ein anderes Level an Fackelei erlebt. So, und irgendwie, dann sind wir vorhin bei den Rechten und dem Produkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen wirklich, also dass man wirklich sich mit, also dass sich alle anlegen wollen, weil eigentlich sind sie doch alle, wir brauchen die doch, oder nicht?
Aber also kannst du dir noch Pyro in der Premier League vorstellen? Ich weiß gar nicht.
Hast du gerade die Bilder von Arsenal gegen Tottenham gesehen?
Habt ihr da was abgefackelt?
Da wurde gefackelt.
Finde ich ja fast gut, ne? Also, aber kommen die dann an Galgen oder?
Nee, im Tunnel draußen, wohlgemerkt, nicht im Stadion.
Im Umlauf?
Ja, genau. Weil ich war auch bei Manchester United am Stadion, einfach nur kurz mal gucken, weil ich da war mit Leuten unterwegs und mal das Stadion zeigen. Da habe ich so ein Schild gesehen, das ist an dem kleinen Gästeeingang und das ist ja dann immer nur so, das ist so ein Tor, das ist so groß, so Tür, das ist dort. Eine Hundestaffel gibt, die auf Pyrotechnik spezialisiert ist, die quasi die Kontrolle macht.
Also ich glaube, für jeden, der mal in England im Stadion war, da gibt es ja wirklich überall, weiß ich gar nicht, aber also fast überall nur noch im Umlauf Bier. Ne? Mhm. Also du kannst auf den Stands, gibt's. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so pauschal ist, aber wahrscheinlich größtenteils kannst du im Stadion selber kein Bier mehr trinken, sondern eigentlich nur im Umlauf dahinter. Und also die sind ja bis eine Minute vor Anpfiff im Umlauf, weil es da Bier gibt. Da ist auch gute Stimmung. Das, was bei uns auf den Stands ist. Und dann gehen die ins Stadion. Das war übrigens bei der EM war das genauso, weil die Engländer alle so gewöhnt sind, dass sie nur noch im Umlauf feiern, haben die gesungen ohne Ende, quasi Phil Foden's on fire und sind dann eine Minute vor Anpfiff dann alle in den Block gestürmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie die bessere Lösung ist. Also
ja.
Und für jeden übrigens, der schon mal Pyro ins Stadion geschmuggelt hat, Hunde willst du da auf jeden Fall nicht haben.
Auch eine interessante Diskussion, die ich im Rahmen des Wochenendes geführt habe. Wusstet ihr eigentlich, wie man bei Heim- und Auswärtsspielen diese Fackeln und diesen ganzen Schmutz ins Stadion kriegt?
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus mit meinem Gag.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Der eine ist mit Hunden schwierig.
Ja. Aber wusstet ihr, wie der...
Sag mal.
Wir werden es in der nächsten Folge auf jeden Fall beantworten, ganz
Karim
bestimmt.
Aber Kai,
eine letzte Frage, und dann mache ich hier zu.
Über die Mystery Box.
Ja, so, Mann, doch, Jungs...
warum? In der Mystery Box ist ja dann auch die Anleitung mit drin, neben dem Pyro,
ja,
was Gott, drin liegt.
Dann redet selber drüber.
Nein, Nico, sorry.
Nein, ist okay. Jetzt habt ihr 17 Mal das Wort Mystery Box gesagt. Jetzt brauche ich keine Mystery Box. Erzähl, Kai.
Nee, wir müssen das ganz kurz auflösen. Nico ist ein bisschen dagegen, über die Mystery Box von Karim Adeyemi zu sprechen.
Kein Nein, bin ich nicht. Ach ich so. Wollte nur moderativ es ein kleines bisschen spannender machen, als über die Mystery Box von Adeyemi zu sprechen, über die schon 86,9567 Podcasts zu sprechen, in dem ich Kai die Frage stellen wollte, was er denn in seiner Mystery Box hatte, die er letzte Woche bestellt hat. Aber dieser Witz und diese Überladung ist alles hinüber. Deswegen, Kai, rede über die Box von Adeyemi. Also sag, was da drin. Was möchtest du noch dazu sagen?
Ja, wir hatten eigentlich ein Quiz vorbereitet zum Thema Mystery Box. Wir wollten die großen drei Dinge spielen, die noch in der Mystery Box von Karim Adeyemi waren, neben dem Taser, was ich schon so geil finde, und ich glaube ein Schlagring. Dann haben aber auch fairerweise, hat uns der Zeitgeist so einen Tacken überholt und war das Thema so ein bisschen outdated. Und dann dachten wir, okay, müssen wir noch nicht der 10. Podcast sein, der darüber spricht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schon eine sensationelle Story und ich kann euch mal kurz sagen, also ich war vorbereitet, also und ich dachte so ein bisschen, na, gehst du irgendwie nur auf Waffen oder gehst du auch so ein bisschen mehr, und dann war ich schon so, nee, ey, komm, wir bleiben mal bei Waffen, irgendwie, es wird sehr wenig über Waffen geredet und also ich rede sehr wenig über Waffen, weil ich mich da auch nicht mit auskenne, und was ist eine geile Waffe, die ich gerne in der Mystery Box hätte und nicht so ein Nunchaku? Also, da würde ich mich extrem drüber freuen. Das ist vielleicht im Strafraum und im Zweikampf ist das nicht tauglich, aber wenn ich was bestellen würde und da kommt mal so ein schönes Nunchaku an, dann würde ich mich zumindest würde ich ein bisschen schmunzeln.
Hä, aber damit verletzt du dich doch selbst im Zweifel. Also, das musst du doch richtig bedienen können. Ja, das stimmt. Also,
aber mit dem Taser, ich weiß gar nicht,
also
wie Taser funktioniert.
Unschlagbar ist natürlich immer, das kann ich euch aus 38 Jahren Berlin sagen, ist natürlich der Teleskopschlagstock, ja, weil er einfach sehr praktisch ist, am Gürtel zu tragen und deinen Gegner einfach weit genug entfernt hält. Was wir nicht cool finden, sind Messer. Messer sind eklig, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Was natürlich auch großartig ist, und ich will jetzt gar nicht, also wenn ich schon über live-tv.ru spreche, möchte ich euch jetzt auch noch kurz Waffentipps geben. Ich kann euch da nur Tierabwehrspray und wirklich natürlich nur, wenn ihr Tiere abwehren wollt, empfehlen, ja, weil nur dafür ist es nämlich erlaubt. Ja, also wenn dich beispielsweise, und das ist ja in Berlin gar nicht so unwahrscheinlich, ein Fuchs attackiert, ja, dann kannst du ihn durchaus mit Pfefferspray abwehren. Ja. Jetzt ist es ja aber so, dass manchmal so ein Karim Adeyemi oder wer auch immer dich da nachts irgendwie überfallen will, durchaus wie ein Fuchs aussehen kann, dann darfst du dich damit wehren. Ja. Notwehr. Aber eben, du darfst niemanden damit attackieren. Aber das war ja alles gar nicht der Fall. Er hatte einen Schlagring und einen Taser in einer Mystery Box bestellt, war völlig überrascht, dass er die da drin hatte. Und wie ist das eigentlich rausgekommen? Kann mich da mal einer aufklären? Das habe ich gar nicht gecheckt. Hat er das irgendwo gepostet oder wurde seine
was
Wohnung
live durchsucht? Unboxing, kann das nicht sein?
Ja, ich glaube, das war eine Polizeikontrolle, ne? Also
das kommt auch dazu.
Also ja, Polizeikontrolle, auch richtig dämlich.
Wo er dann gefilzt wurde und dann kam das raus.
Ja, Herr Adeyemi, was ist das denn für eine Box? Ja, das ist eine Mystery-Box.
Vielleicht habe ich da mal einen Insider gehört. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Mystery-Box-Story so stimmt.
Meinst du, das ist eine Schutzbehauptung? Wenn jetzt Adeyemi selber unter seinen Fans und seinen Followern auf Instagram anfängt, Mystery-Boxen zu verschenken.
Also man muss sich ja auch schon überlegen, ob das sich eine Agentur ausgedacht hat mit der Mystery-Box oder ob das vielleicht so stimmt. Vielleicht stimmt es auch.
Nee, aber das müsste jetzt, Adeyemi müsste das machen als PR-Maßnahme. Der müsste jetzt Mystery-Boxen an seine Follower verschenken, verlosen. Und dann aber so richtig geile Sachen. Zum Beispiel 10 Jahre DAZN-Abo, Mystery Box. Oder RB Leipzig Mitgliedsausweis. Weißt du, also die Dinge, die man ansonsten nicht kriegen kann als Fußballfan. Ja,
Dinge, die es nicht mal auf dem Schwarzmarkt
gibt. Ja, eben. Die es nirgends gibt, die RB verschenkt
Leipzig
er dann an
Mitglied ist aber schon ganz geil. Du bist das 22. Mitglied bei RB Leipzig und Taser.
Das ist ja aber schon eine strafrechtliche Frage. Ist eine RB Leipzig Mitgliedschaft tatsächlich schon strafrechtlich relevant? Ist das eigentlich, fällt das unter das Waffengesetz?
Nee, aber das hat der Innenministerkonferenz auch besprochen. Wenn du es 22. Mitglied bist du automatisch dann in der zentralen Kartei für Stadionverbote aufgelistet.
So. Einzige Waffe, die Konstantin Eckner trägt, ist ja sein messerscharfer Verstand. Ja, müssen wir ja auch sagen. Was ich ja auch krass finde, für einen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, für einen Schlagring, wo wir uns, also wir sind uns ja alle einig, das können wir jetzt mal sagen, mit so einem Schlagring kann man ja überhaupt nichts anfangen. Das ist ja völliger Quatsch.
In Berlin vielleicht.
Ja, also meine Güte, was ist mit so einem Schlagring? Ja, ist ja völlig albern.
Ist auch sehr so subtil, Taser, ne, so ein Schlagring.
Voll, den Taser, den kann auch kein Mensch bedienen. Der Preis, beträgt ja dann für Herrn Adeyemi de facto 450.000 Euro. Das ist fast, für die, die nicht rechnen können,
dann kannst
fast
du dir eine Drohne kaufen.
Fast für halbe Million. Also ich sag mal so, für 450.000 Euro, wenn du da die richtigen Kontakte hast, da bekommst du aber auch echte Waffen und zwar schlagkräftige. Ja, also da, das ist der teuerste Schlagring in der Geschichte der Menschheit. Das kann man, glaube ich, festhalten an der
Stelle. Bekommst du für das Geld aber auch gleich denjenigen, der dann die Sachen nutzt, ohne dass es auf dich zurückzuführen ist.
Absolut. Also für 450.000 Euro engagiere ich dir jemanden, der dir den ganzen Tag hinterher trägt, den Schlagring.
Oder für dich dann die Dinge übernimmt und nie deinen Namen gehört hat. Mhm. Interessant, finde ich auch. Ja, da musst du nicht auch noch Sozialstunden absetzen, habe ich gerade gelesen. Das ist dann immer ganz witzig. Das gab es jetzt auch vor kurzem in England. Gab es einen, der hatte irgendwie, ich weiß nicht, 60 Punkte im Fahrregister gesammelt und bei irgendwie, wie in Deutschland, noch ein paar ist man schon raus. Und er muss jetzt so viel Sozialstunden ableisten, dass er jetzt jede Woche nach dem Training eigentlich de facto jeden Montag oder so nach dem Training muss er jetzt Sozialstunden ableisten, weil es nicht anders geht. Für zwei Jahre.
Wir machen jetzt spontan ein kurzes Spiel. Ich nenne euch jeweils einen Spieler und ihr sagt mir, welche Waffe er wohl trägt.
Im Stutzen.
Kai. Lothar Matthäus.
Oh. Ich hätte einen.
Willst du, Nico? Dann kannst du gerne. Ja. Ich hätte auch einen, aber dann übernehmen du gerne.
Dieser kleine Damenrevolver, den du unten an der Fessel, so, den du in so einem kleinen Halfter hast, den du so, weißt du, den du ein bisschen mit der Hose verstecken kannst.
Damenrevolver hat jetzt aber sicherlich nichts damit zu tun, dass er sehr viele Damen kennt, oder?
Nein, sondern der klassische, die 70er Jahre James Bond Filme, weißt du, wo dann da unten so. Mhm. So der Kleine.
Ich habe einen, ich sag kurz, ich will selber meinen auch sagen, Dominic Kohr, sein rechter Fuß.
Hallo, er hat sich entschuldigt. Ich möchte an der Stelle schon nochmal auf seinen Social Media Post nach
der. Ja gut, der Typ, ey, der hat doch einfach im Sport nichts mehr zu suchen. Der soll jetzt einfach aufhören. Der muss für immer gesperrt. Das ist ja, doch einfach.
Der hat
doch
drei Spiele Sperre bekommen. Drei Spiele. Nicht zehn,
meine
drei.
Güte, drei Spiele. Okay.
Genauso viel wie Ulisse, ne? Oder Diaz, oder wer hat nochmal drei Spiele gekriegt? Genau,
Diaz. Ja.
Aber es ist auch was anderes.
Erling Haaland.
Na, natürlich eine Wikinger-Streitaxt, logischerweise, aber aufklappbar am besten, also, fürs Handgepäck.
Eine Taschenaxt.
Eine Taschenaxt für seinen Gucci-Beutel.
Ich so eine Schrotflinte abgesägt.
Nee, ich glaube, der hätte auch so eine Gatling-Gun. Weißt du,
der hätte zwei so.
Dann zum Shoot.
Der hätte natürlich einen Chicago Typewriter, weißt du, einfach Thompson.
Ja.
Oder Samurai-Schwerter.
Nico, dir mache ich es jetzt einfach. Mal gucken, ob du auf meinen Gag aufspringst. Gerd Müller.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ich habe es kurz rattern gesehen. Gut, also
Kai,
so tief geht es jetzt nicht.
Ja, für Gerd Müller?
Ja.
Was soll ich jetzt sagen? Wurfsterne?
Also Kai hat meinen Gag auf jeden Fall nicht verstanden. Nee.
La Bamba, La Bamba.
Ja.
Gut, das ist mir zu platt.
Was gibt es sonst noch für Fußballer, wo wir glauben, dass die eventuell in der Sporttasche eine Waffe dabei haben, wenn sie zum Auswärtsspiel
jetzt
zu Dynamo Dresden fahren?
Jetzt reicht's. Kai, mach eine Abmoderation.
Was hat jetzt Jörg Ernst im Sportbeutel beim Auswärtsspiel?
Wir reden doch erst seit drei Minuten.
Also ich möchte an der Stelle ganz kurz aus unserem WhatsApp-Lauf euch Insights geben. Tomik Mühe vor einer Stunde, jetzt schon bester Podcast ever. Nico Beckspin schreibt jetzt rein, Ende verkackt, Kai
übernimmt. Da hatten wir gerade den Reakless getrunken, als Tom gepostet.
Genau. Okay. Aber dann lass uns doch damit einfach nochmal rausgehen. Hier nochmal liebe Grüße an Tore. Tore mit dem besten Uso der Welt, wie wir ja inzwischen auch hier zertifiziert haben, muss man sagen. Reakless, kauft ihn, er ist sehr gut.
Sehr gut.
Wow. Danke, schöner neuer Fußball. Bestimmt nochmal vor Weihnachten, versprochen. Aber worüber wir da reden, weiß ich selber noch nicht. Und wie das Ganze ausgeht, auch nicht. Aber wahrscheinlich wieder mit Uso. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.